Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
Sängerin und Schauspielerin Anni Heger lebt seit fast 30 Jahren mit Typ-1-Diabetes. Doch dann wurde bei ihr bei einer Routineuntersuchung eine proliferative diabetische Retinopathie erkannt. Ein fortgeschrittenes Stadium der Erkrankung, das zur Erblindung führen kann. Was diese Diagnose für ihr Leben bedeutet und wie sie mit der Angst umgeht, ihr Augenlicht zu verlieren, darüber spricht Anni Heger mit Professor Dr. Hans-Peter Hammes, Diabetologe und langjähriger Vorsitzender der AG Diabetes und Auge der DDG. Weitere Gesprächsthemen auf dem gemeinsamen Spaziergang sind die Bedeutung von Screenings, also von nicht durch Symptome veranlasste Routineuntersuchungen, und was sich ändern muss, damit Menschen als mündige PatientInnen ernst genommen und auf Augenhöhe behandelt werden. Für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei GSK und der IKK Classic.
Einen wunderschönen guten Morgen bei Sonnenschein vom Hockenheimring. Mein Name ist Hans-Peter Hammes und ich treffe mich heute mit Anni Heger und wir wollen über ein ganz besonderes Thema, oft vernachlässigt in der Diabetologie, sprechen, nämlich über Diabetes und Auge oder der Fachterminus heißt diabetische Retinopathie. Liebe Anni, schönen guten Morgen.
Moin, moin nach Hockenheim. Aus Hamburg, aus dem wunderschönen Hamburg. Nur ein paar leichte Puffwolken am Himmelszelt und sonst hellblau. So langsam kommt auch der Sommer hier an.
Wunderschön.
Wie sieht es bei dir aus?
Bei uns sieht es genauso aus. Ein paar kleine Wölkchen über dem Königsstuhl, also Richtung Heidelberg. Und ansonsten wieder Kondensstreifen, die wir ja über Jahre vermisst haben.
Alles klar. Ich freue mich, dass wir beide miteinander spazieren gehen. Spazieren ist jetzt nicht unbedingt meine absolute Lieblingsbeschäftigung, um da mal mit dem ersten Fakt auf den Tisch zu hauen. Ich weiß, dass das besonders gesund sein soll, aber wer macht schon gerne oder isst schon gerne besonders gesunde Dinge? Ich brauche immer ein bisschen ein Ziel oder zumindest eine Beschäftigung beim Spazierengehen. Und umso schöner, dass wir uns heute über dieses wichtige Thema unterhalten.
Ja, das ist doch perfekt. Also ist es auch letztendlich nicht die Bewegung an sich, sondern die Untätigkeit. Und du bist ja bekannt als sehr rühriger Mensch, hast immer viele Ideen und die sind dann für die Zielrichtung natürlich ausschlaggebend. Ist doch toll.
Wunderbar.
Was liegt dir denn eigentlich besonders am Herzen, wenn es um das Thema Diabetes und Auge geht?
Das, was mir wirklich besonders am Herzen liegt und seit ich selbst davon betroffen bin, natürlich nochmal ungemein doller. Bei mir war es ja nun auch so, dass die diabetische Retinopathie bei einer Routineuntersuchung herausgekommen ist. Und ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet, denn ich habe nicht irgendwie von jetzt auf gleich große Seheinschränkungen gehabt, die mich irgendwie zur Augenärztin geführt haben, sondern es war eine Routineuntersuchung und es war einfach volle Breitseite da. Und deswegen ist mir, glaube ich, und das kann man nicht früh genug in diesem kleinen Podcast sagen, mir ist besonders wichtig, Leute, liebe Dia-Buddies da draußen, die das hört, geht regelmäßig zu euren Augen-Check-ups. Ich weiß, das ist das nicht das Erste, woran man denkt, weil es ja erstmal nicht wehtut, was da passiert. Und man denkt immer, ach, und wenn die was finden, dann werden die schon auch was machen können, damit es nicht zu schlimm wird. Ich werde auf alle Fälle nicht blind werden, meine Güte. Aber bei mir war es ja nun mal so, dass wirklich die sorgenvollen Augen meiner Augenärztin mich angeschaut haben, die gar nicht wusste, wie sie mir sagen soll, was sie da gerade selbst gesehen hat in meinen Augen. Also geht hin, auch wenn es ein bisschen das Stiefkind ist der Folgeerkrankungen bei Diabetes, um das wir uns kümmern, hinder. Das ist mir am wichtigsten.
Du hast damit schon drei wunderbare Stichpunkte gegeben, die wir zwei nochmal beleuchten sollten. Das erste ist, jeder wartet ja auf Symptome bei irgendwelchen Krankheiten und ist davon getrieben und geht dann zum Doktor. Das ist bei diabetischer Retinopathie so ein bisschen ja eine Fehlerwartung, weil die ersten Stadien weder eine Seheinschränkung machen noch sonst irgendetwas am Befinden ändern, sondern es kann nur durch, und jetzt kommt ein Fachwort, Screening, also eine nicht durch Symptome veranlasste routinemäßige Untersuchung erfolgen. Das hast du nämlich gesagt, Leute, geht regelmäßig hin. Ja. Und da gibt es sogar Vorschläge, wann man das machen soll. Und da nenne ich zwei Fakten. Das eine ist, wenn du ein gutes HbA1c hast, also am Auge zählt unter 7, mehr muss gar nicht sein, also tiefer muss gar nicht sein. Wenn das unter 7 ist und die letzte Untersuchung war zum Beispiel vor einem Jahr und es war nichts, dann hast du im Prinzip noch ein Jahr Zeit. Dann brauchst du nur alle 2 Jahre zum Doktor zu gehen.
Ach,
wenn du aber ein HbA1c hast, was höher ist, oder wenn bei der letzten Untersuchung schon was zu sehen war, dann sind die Intervalle kürzer. Dann sagt aber der Augenarzt, der rät einem dann, wie oft man kommen muss.
Okay, dann habe ich aber eine Nachfrage, wenn ich dich jetzt hier so als Experten sitzen habe. Weil, nicht mal sitzen, wir laufen.
Ich laufe.
Ich auch. Ich höre auch den Wind, ich weiß nicht, ob du die Baustelle hier hörst, aber Hamburg ist under serious construction. Ich war tatsächlich ein Jahr nicht bei der Augenärztin aufgrund von der Pandemie und weil einfach sehr viele andere Dinge im Ausnahmezustand waren, gesundheitlich auf der Welt und so weiter. Da waren die Augen jetzt nicht unbedingt das Erste, woran ich gedacht habe. Somit hatte ich auch ein Jahr Pause und war also einem Abstand von 2 Jahren bei meiner Augenärztin. Mir hat man vorher nicht gesagt, dass man irgendetwas gefunden hätte in meinen Augen.
Weil nichts da war oder weil man den Befund nicht so...
Ja, das ist halt
die große Frage. Ja, okay. Da gibt es eine gute Lösung dafür. Das kann man machen. Man kann den Augenarzt oder die Augenärztin bitten, also wenn ich jetzt Augenarzt sage, das ist immer genderneutral gemeint. Also nur das ist für uns beide zur Kommunikation gleichbedeutend. Also wenn man augenärztlich untersucht wurde, ist es immer sinnvoll, ein Foto zu haben. Manchmal ist das nicht erforderlich, gerade wenn nichts da ist. Und wenn nur ganz minimale Veränderungen da sind, wir nennen die Mikroaneurysmen. Das sind so kleine Ausstülpungen in den Blutgefäßen, in den feinsten Blutgefäßen in der Netzhaut. Da brauchen wir so ein Foto nicht. Aber für weitere Stadien wäre ein Foto durchaus sinnvoll, um halt eben auch im Verlauf das gut zu dokumentieren. Machen Augenärztinnen und Augenärzte auch eigentlich regelhaft.
Also ich habe jetzt quasi seit 2 Jahren und ein bisschen eine großartige Dokumentation meiner Augen. Darf mittlerweile auch in der Klinik, also ich bin in der Uniklinik in Oldenburg in Behandlung und darf jetzt auch schon immer mit auf die Bilder gucken. Und man erklärt mir alles eben, weil ich von Anfang an klar gemacht habe, ich möchte gerne verstehen, was hier mit mir passiert und was ihr mit mir macht. Und würde da gerne eine mündige Patientin sein. Und darauf haben die sich sehr schnell und sehr, sehr gut eingelassen und erklären mir alles und beantworten jede Frage und lassen mich eben mit drauf gucken. Und das ist schon ganz schön spannend. Also vielleicht einmal für die, die uns jetzt gerade zuhören. Man hat dann da erstmal Bilder, da checkt man nicht sofort, dass das Augen sein sollen. Und dann sehen die bei mir ein bisschen so aus, als wäre gerade Silvester. Und man sieht da so, naja, wie so Raketen, die in die Luft geschossen worden sind, die so in alle Richtungen spüttern. Das ist auf der einen Seite an Silvester was ganz Schönes, was wir sehen. Wenn wir das auf diesen Bildern sehen, ist das gar nicht so schön, weil das bedeutet, dass da was ist, was da nicht hingehört. So. Und das Schöne ist bei mir, dass sich ein bisschen daran etwas getan hat. Erstens hat sich der Zustand dort stabilisiert. Es ist also nicht schlimmer geworden und gleichzeitig sind ein paar Dinge auch, haben sich zurückgebildet und das kann ich eben auch sehen und das finde ich manchmal ganz gut, so einen Verlauf eben auch wirklich vor Augen zu haben, um da nochmal mich der Metapher zu bedienen.
Das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Guck mal, was für dich ja sehr, sehr wertvoll ist, so höre ich dich jedenfalls, ist, dass du ernst genommen wirst, dass du auf Augenhöhe mit deinem Doktor redest, dass du bist die Patientin, die es betrifft. Du kannst möglicherweise schlimmere Seheinschränkungen bekommen, was Gott bewahre, aber das steht ja im Raum. Deswegen untersucht man ja sorgfältig und versucht dir ja auch durch eine Therapie zu helfen. Das lässt mich nochmal an eine Sache erinnern. Also erstmal festhalten, die Frühstadienretinopathie, also der Augenveränderung, die noch weit weg sind von Silvesterknallerei, die machen keine Symptome. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man muss vor so einer Entwicklung keine Angst haben, weil die eigentlich sehr langsam verläuft. Kannst du noch mal sagen, wie lange es gedauert hat, wie lange du deinen Diabetes hattest, bis man mit dieser sehr schlechten, für dich schockierenden Nachricht um die Ecke kam?
Also ich habe die Diagnose bekommen am 30. September 1996. Da war ich 13. Jetzt bin ich 42, also rechnet mal schon schön rum.
Ja,
Also lang.
Medusum.
Genau, und ich habe ungefähr vor 2 Jahren und ein bisschen habe ich die Diagnose bekommen. Und da auch gleich schon proliferative diabetische Retinopathie. Oh Gott, damit gewinnen wir bei jedem Charadespiel
Super.
mit diesem Wort.
Ja. Zeigt aber auch, dass du dich damit auseinandersetzt und dass du tatsächlich dich um deine Belange kümmerst. Und das ist
Ja.
mit das Wertvollste überhaupt. Wahlspruch dazu ist immer, nur Betroffenheit schafft Veränderung. Und das hast du gemacht.
Genau, und entweder es ist die eigene Betroffenheit oder die eines Menschen, den man gern hat. Bei mir war es nun, weil ich betroffen bin. Und ich bin schon immer naja, ich bin schon fast immer eine Patientin gewesen, die alles über ihren Körper wissen wollte. Was natürlich auch daran liegt, und da müssen wir keinen Hehl daraus machen, und das meine ich natürlich jetzt überhaupt nicht auch an dich gerichtet, sondern an die große Schar des medizinischen Personals. Wir werden nicht an jeder Stelle ernst genommen. Wir werden vor allen Dingen nicht an jeder Stelle als PatientInnen ernst genommen, wenn wir uns selbst schon informiert haben. Und es ist ja unser Körper. Wir wissen am besten, wie sich Dinge anfühlen. Wir haben oft auch schon eine Vorahnung oder zumindest ein Gefühl dazu. Nur ich kann meinen Schmerz spüren. Ein Arzt, eine Ärztin kann meinen Schmerz nicht spüren. Und egal, wie gut ich ihn beschreibe, ob es ein Puckern oder Ziehen ist. Und ich bin dann in so einige Situationen in meinem Leben geraten, wie viele Menschen, die chronisch erkrankt sind, in Krankenhäusern oder bei niedergelassenen Ärztinnen, dass man mich, wie man mittlerweile ja so treffend sagt, medical gegaslightet hat. Also mir einfach immer gesagt hat, ich soll mich nicht so anstellen oder das wäre alles nicht so schlimm und man hat sich einfach nicht darum gekümmert. Oder hat Dinge über meinen Kopf hinweg entschieden. Und daraus hat sich bei mir einfach entwickelt, dass ich umso besser Bescheid wissen wollte, was mit mir passiert, damit ich mich zumindest verbal irgendwie auch in manchen Situationen zur Wehr setzen kann. Oder zumindest eine skeptische, kritische Nachfrage stellen kann. Und das kann ich vielen Menschen, die da betroffen sind, nur empfehlen. Wisst Bescheid über eure Erkrankung. Ich weiß, dass wir das an vielen Stellen auch gar nicht wollen, weil solche Sachen ja auch Angst machen. Natürlich macht mir die ganze Augengeschichte Angst, dass das alles so schnell verlaufen ist, dass ich da jetzt mittlerweile mit 36 Laserkoagulation, also Laser-OPs, später hier jetzt mit dir durch die Gegend laufe und dir davon erzähle. Das macht auch alles Angst und manchmal möchte man dann nur die Decke über den Kopf ziehen und sagen, ach, Kleinian Moas, wie man hier schon so schön auf Plattdeutsch sagt, grad mi, das will ich alles gar nicht wissen, da sollen sich die Ärztinnen mal schön drum kümmern. Aber mündige Patientin zu sein, ist, glaube ich, an der Stelle tatsächlich wichtiger, als die Decke über den Kopf zu ziehen.
Großartige Punkte, das auch mit der Augenhöhe ist auch ohne Fachwissen, auch ohne dass man sich mit der Krankheit im Detail auseinandergesetzt hat. Dafür hast du da deinen Partner. Wenn du einfach den Partner nimmst und ihm mitteilst, wo deine Ängste sind und wo deine Schmerzen sind. Diabetische Retinopathie am Anfang tut nicht weh. Das tut überhaupt nicht weh. Das tut bis ganz lange nicht weh. Das heißt also, das ist belegt durch Ängste und Angst ist so ein schlechter Ratgeber. Angst ist so schlimm, gerade wenn sie unausgesprochen bleibt. Das heißt also, der wichtigste Rat ist, Doktor, ich habe hier tierisch Angst. So, und dann kommen die für dich auf Augenhöhe führenden Ausführungen. Heißt, du brauchst davor keine Angst zu haben. Das ist im Moment noch nicht schlimm. Wir überwachen das. Du kommst dann und dann wieder. Und wir haben Möglichkeiten in der Hinterhand, denn das ist genau ärztliches Tun. Darum geht es ja letztendlich. Nur wenn man nicht hingeht, hat man eigentlich ja schon verloren. Ja, hingehen ist die Grundvoraussetzung. Und nochmal zu den Schmerzen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also Angst unterscheiden von Schmerzen. Wann hat es angefangen, überhaupt weh zu tun? Wann hast du was gemerkt? Wie war die Therapie? War das angstbelegt oder war das schmerzhaft?
Also, mein Partner hat letztens zu mir gesagt, der Schmerz postuliert sich durch den Kontext. Das ist jetzt erstmal ein bisschen, ja, Hirn auswringen, was könnte das bedeuten? So eine Behandlung, solche Laserkoagulationen sind an sich so, dass sie wohl wehtun. Aber je schlechter es mir geht an so einem Tag, je mehr ich mir an so einem Tag auch leid tue oder je mehr Angst ich habe, umso schmerzhafter ist auch so eine Laserkoagulation. Das kennen wir ja, wenn wir irgendwie kurz, wenn unser Immunsystem gerade runterfährt oder wir gerade eine schlimme Nachricht bekommen haben, dann tut so ein aufgeschlagenes Knie auch doller weh.
Viel so, doller.
Viel
hast doller. Hast du einen Rat, wie man das angehen kann, ganz konkret für jemanden, der in vergleichbarer Situation ist? Gibt es da was, was hilft?
Also das, ja, also erstmal das, was du schon gesagt hast, drüber reden. Erstmal auch das alles loswerden, das muss verbalisiert werden, das muss mal raus, kurz aus dem, Entschuldigung, ich muss mal kurz durchatmen. Das muss mal raus aus dem, man merkt, ich mache keinen Sport. Es muss mal raus aus dem System. Das ist wichtig. Alles, was ausgesprochen ist, ist vielleicht auch weniger bedrohlich. Also redet mit Menschen. Mit Menschen, wo ihr wisst, die haben euch lieb, oder mit Menschen, von denen ihr wisst, die müssen euch sowieso professionell zuhören. Das sind übrigens ganz tolle Menschen, die einem professionell zuhören müssen und weder eine genetische noch eine partnerschaftliche Verpflichtung einem gegenüber haben. Weil da kann man auch ganz viel loswerden, was eben vielleicht die anderen Liebsten betrifft, die nämlich auch Angst haben um einen. Also ich kann mit meiner Mutter zum Beispiel nicht alles besprechen, was, hallo Mama, was diese Erkrankung betrifft, weil ich weiß, dass sie sich so unfassbare Sorgen sonst macht. Und das möchte ich nicht. Ich bin 42, ich möchte, dass meine Mutter sich nicht mehr so viele Sorgen um mich machen muss. Das hat sie ihr Leben lang getan. Und von daher drüber reden, das ist ganz, ganz wichtig. Und was mir natürlich hilft, aber da ist jede Persönlichkeit anders, ich mache natürlich die ganze Zeit Witze in der Klinik. Also mit allen im medizinischen Personal. Ich bin da jetzt ja mittlerweile auch schon so oft gewesen und mit allen Zwischenuntersuchungen. Wir kennen uns alle mittlerweile ziemlich gut. Ich weiß, wer welchen Hund hat, wie es den Kindern geht, wie die heißen, wer mit wem. So eine kleine Telenovela, die ich mir da schon selber gebastelt habe. Das hilft natürlich, dass ich an einen Ort gehe, wo ich die Menschen kenne, denen ich vertraue. Vertrauen, ganz, ganz wichtig. Und wo es mir auch ein bisschen gut geht und ich nicht quasi, während ich die Kliniktür aufmache, schon mal, ja, irgendwie von dem einen Modus in den Trauermodus schalte oder in den Angstmodus, sondern vielleicht sogar in den, und da kommt mir mein Beruf vielleicht ganz, ja, zugute, dass ich ein bisschen in den Entertainment-Modus gehe. Ich möchte nämlich auch, dass den Menschen, die heute für mich sorgen, dass es denen auch ein bisschen gut geht und die sich unterhalten fühlen. Von daher, das ist dann so meine Aufgabe.
Hättest du einen Rat für diejenigen, du kennst vielleicht den Begriff Doctors Hopping. Ich war mit dem Doktor nicht zufrieden, ja. Der hat mich nicht empathisch genug aufgenommen und so. Ist es dann, wenn ich dich recht interpretiere, nicht besser, trotzdem dem nochmal eine Chance zu geben? Oder geht man lieber zum Nächsten und versucht, jemanden zu finden, wo die Chemie stimmt? Gibt es da für dich einen Rat für deine Betroffenen?
Großartige Frage. Da gibt es natürlich kein Allgemeinrezept dafür an der Stelle. Kommt ein bisschen auf die Situation an. Aber ich glaube, jemanden aus seinem vielleicht Fehler lernen zu lassen, macht ihn am Ende zu einem besseren Arzt oder Ärztin, als zu jemandem zu gehen, bei dem ich mich zwar von vornherein wohlfühle, wo aber noch gar keine Knirschung, gar keine Ruckelung passiert ist. Also wenn ich mich nicht empathisch genug willkommen geheißen gefühlt habe oder mir sehr rude eine Diagnose um die Ohren geknallt worden ist oder jemand mir nicht mal in die Augen geguckt hat und nur rein und wieder raus ist aus dem Zimmer, dann lohnt es sich, weil in dem Moment, das weiß ich sehr gut, bleiben uns manchmal die Worte im Hals stecken und wir sind geschockt davon, wie man mit uns umgegangen ist. Aber es lohnt sich, beim nächsten Mal das Gespräch zu suchen und einmal ganz kurz zu sagen, was das mit einem gemacht hat. Denn auch ÄrztInnen, und das weißt du selbst, sind Menschen und haben auch selbst noch ein Leben und gehen manchmal mit Dingen in ihren Arbeitsalltag, die sie selbst belasten und merken vielleicht nicht mal, wie sie gerade mit jemandem umgegangen sind. Und so eine Rückmeldung ist immer gut. Alle lernen davon. Ich hatte das zum Beispiel, dadurch, dass das ja eine Uniklinik ist, sehr viele junge Menschen, die auch meine Augen gelasert haben. Das muss man auch wollen, da muss man auch großes Vertrauen haben, weil die lernen ja auch noch an mir. Und dann sagte jemand, während man da so blöd festgeschnallt ist, das kann ich nicht romantischer ausdrücken, sagte jemand zu mir, ja, aber Sie sind ja eine gute Diabetikerin. Und er machte so ein Gut und Böse auf, also nicht Gut und Böse, Gut und Schlecht, also schlecht, teilte quasi uns Erkrankten alle ein in gute und schlechte DiabetikerInnen und wie manche ja mit ihrem Diabetes schludern und so weiter. Und in dem Moment konnte ich ja nichts sagen, weil hätte ich mein Kinn bewegt, hätte er
daneben geschossen.
Wie sagt man so schön? auf die rennende Kuh geschossen. Und und ich merkte auch, wie Tränenstand kam, weil das ein Thema ist, was mich schon sehr triggert, weil letztendlich tun wir alle unser Bestes. Wir tun unser Bestes. Und bei manchen von uns sind die Kapazitäten erschöpft an anderer Stelle. Und deswegen hat das nichts mit Schludern zu tun oder mit einer Faulheit oder dass wir schlechte oder gute DiabetikerInnen sind. Als wir durch waren mit der Laserkoagulation, habe ich einmal ganz kurz gesagt, ich hätte da ein Language Matters Papier. Das würde ich Ihnen gerne mal zuschicken. Vielleicht können Sie das auch Ihren KollegInnen weitergeben. Das hat mir auch noch mal sehr, pun intended, die Augen geöffnet, was ich eigentlich als Patientin brauche. Aber vielleicht kann das Ihnen auch helfen, den PatientInnen das zu geben, was Sie brauchen, nämlich Worte der Wertschätzung, dass Sie gerade wirklich das Beste tun. So, und dann habe ich denen das zugeschickt. Und seitdem läuft's.
Genau, das hat Wirkung gezeigt, da bin ich mir ganz sicher. Und das steht eigentlich als Teil fürs Ganze. Würdest du zustimmen, wenn man behauptet, dieses Verlassen der Augenhöhe, den Begriff hatten wir ja am Anfang schon mal, aber hier kommt ja noch was anderes, das ist ja eine Schuldzuweisung. Und würdest du sagen, dass in dem Moment, wo du als Mensch mit Diabetes eine Schuld zugewiesen bekommst und du kriegst einen schwarzen Peter, dass das medizinische Unkenntnis identifiziert? Ist das denkbar? Ich provoziere jetzt mal so ein bisschen.
Ja, ich weiß, das ist auch eine kleine Suggestivfrage. Sagen wir es so, natürlich wünsche ich mir von heranwachsenden oder nachwachsenden medizinischen Personal, dass sie mittlerweile den Patienten, die Patientin anders im Blick haben und zwar ganzheitlich und das bedeutet auch mit der Psyche und so weiter. Ja. Aber letztendlich kommen wir aus einer medizinischen Tradition, die das nicht hat. Also an welcher Stelle ist da jemand medizinisch unwissend, sondern tut nur das, was ihm auch gelehrt worden ist. Deswegen kann ich da auch nicht die Schuld quasi in Verantwortungsdiffusion mal kurz zurückspielen, sondern ich freue mich über alle, die das natürlich mittlerweile anders machen. Und es gibt ultra viele Menschen. Und es gibt ja mittlerweile auch ganz viele medizinische Studiengänge, die genau das lehren, die das transportieren. So.
Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Und zwar Typ 1 Diabetes. Mit dem Argument, dass ein Mensch mit Diabetes niemals schuld an seiner Krankheit ist. Ja. Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Du hast dein Immunsystem nicht im Griff. Du kannst nicht willentlich das Immunsystem steuern. Typ 2 Diabetes wird ja nach moderner Diktion in verschiedene Klassen eingeteilt. Da ist nicht ein einziger dabei. Ich denke mehr an die Alquist-Einteilung, das sind diese fünf Subtypen. Okay. Der Typ 3 Diabetes, da kommen noch ein paar andere dazu, da hast du völlig recht. Das sind alles Erkrankungen, die entweder krankheitsbedingt, Obesity ist eine Krankheit, Übergewicht ist eine Krankheit, das ist nichts Selbstgewolltes. Wenn du fragen würdest, und ich argumentiere jetzt für Menschen mit Diabetes, die aus dem Übergewicht halt die Krankheit erworben haben, was sie getan hätten, um das zu verhindern, dann wirst du ganz oft die Erkenntnis bekommen, alles. Ich hätte alles getan, wenn ich es hätte verhindern können. Die Situation war nicht da, die Genetik war nicht da.
Davon mal ganz abgesehen, dass es auch genauso mehrgewichtige Menschen gibt, die dann keinen Typ 2 Diabetes haben. Also an welcher Stelle haben wir Schuld, und das sage ich jetzt mal, weil ich bin ja auch noch Christin, wir haben keine Schuld an unsere Erkrankung.
Ganz genau.
Also kein bisschen. Das will ich auch von mir weisen. Ja.
Ich möchte noch eine Sekunde lang medizinisch werden, weil es auch um eine Botschaft dabei geht. Und zwar, als du die Botschaft gehört hast, am Auge ist was nicht in Ordnung und das muss auch wirklich jetzt ein bisschen intensiver behandelt werden, als es so die üblichen Standards sind, also Laserkoagulation, hast du ja schon gesagt. Wer hat dich auf das Problem einer möglicherweise bestehenden Nierenerkrankung angesprochen? Also wer hat gefragt, hast du auch eine diabetische Nephropathie, also Nierenerkrankung? Gab es da Menschen, die dich darauf hingewiesen haben, auf diese Querverbindung?
Nein, hat mich keiner darauf hingewiesen. Man muss ja immer so schön einen Anamnesebogen ausfüllen, egal wo man neu hinkommt. Ja. Da habe ich natürlich die Nephropathie oder was auch immer nicht angegeben, weil das bisher also weder in der Mikroalbuminurie herausgekommen ist, noch in den anderen Kreatininwerten und so weiter. Es war alles bisher in Ordnung. Aber um deine Frage ganz genau zu beantworten, nein, es hat mich niemand darauf hingewiesen.
Dann haben wir jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal einen Punkt aufgemacht, wann immer. Das ist nämlich medizinisch ganz klar und leider auch ein schwierigeres Problem. Wann immer das Auge ein größeres Problem hat, soll bitte unbedingt auch auf die Niere geguckt werden, weil die beiden sich möglicherweise gegenseitig beeinflussen und bedingen. Das gilt noch für eine andere Form der diabetischen Netzhautschädigung, das diabetische Makulaödem. Davon bist du ja, glaube ich, nur sekundär betroffen, oder?
Genau, also ich habe eine trockene Makula, beziehungsweise ich habe... Man sah so ein Mini-Pünktchen, was so ein Mini-Ödem sein könnte, in der letzten FAG, also in der letzten sogenannten Fluoreszenzangiografie, also da, wo diese Bilder herkommen, von denen ich anfangs gesprochen habe. Und das ist vielleicht, da weiß man gar nicht, wo das hingeht, das ist vielleicht auch völlig reversibel, aber davon bin ich, thank God, knock on, hier ist gerade kein, warte, Baum, knock on wood.
Ja, ja.
Dass das nicht passiert. Ja, genau. Okay. Und ich habe jetzt, das mal ganz kurz, ich habe jetzt eine 3-monatige Pause von allem. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk.
Das glaube ich, das ist eine Wohltat. Ne? Keine Termine, du kannst mal fliegen, du kannst mal unbeschwert auch vielleicht ins Wasser gehen und alle Dinge tun, die man unter normalen körperlichen Konditionen machen kann. Das ist doch wunderbar.
Also das, was ich trotzdem nicht machen würde... Und da muss ich aber trotzdem mich auch noch ein bisschen immer zur Raison rufen. Schwere Koffer tragen, schwere Musikboxen tragen und so weiter. Und ich würde vielleicht auch kein Bodyweight-Fitness oder sowas machen, wo ich lange in Positionen bin, wo eben der Augendruck sich erhöht. Das sind so Dinge, da muss man sich halt dran gewöhnen, dass man die nicht macht. So, solange die Netzhaut halt nicht stabil ist. So. Ne? Aber das sind halt alles Dinge und das klingt jetzt alles total viel wahrscheinlich für die Menschen, die uns zuhören und denken, oh mein Gott, was kommt da alles auf mich zu, woran muss ich denken, mein ganzes Leben wird sich verändern. Ja, aber gemächlich wird es sich verändern. Also man weiß ja auch immer erst nach und nach wieder mehr über seine eigene Erkrankung.
Und ein weiterer medizinischer Trost, die Laserkoagulation, die ja früher mit Licht gemacht wurde und erst seit 60 oder 50 Jahren mit dem Laserlicht gemacht werden kann, also viel punktgenauer, ist ja die Verhinderung der Erblindung um über 90%. Also alle Menschen, die eine proliferative diabetische Retinopathie haben, also Blutgefäßneubildungen auf der Netzhaut, die haben die Chance, ihre Sehkraft zu erhalten und was das bedeutet für Lesen, für Fernsehen, für Autofahren und so weiter, ist eigentlich ja für alles.
Genau.
Das kannst du am besten.
Das ist ja so ein Durchschnittswert natürlich, das ist klar und da fallen auch alle Menschen rein, die auch wirklich nur eine Laserkoagulation brauchen und alles ist einigermaßen wieder in Ordnung. Also meine Prognose ist da für mich natürlich ein bisschen eine andere. Ich fahre auch kein Auto mehr, also mit ganz großer Absicht nicht mehr, weil das möchte ich nicht verantworten, weder für mich noch für andere, weil sich meine Leinwand schon sehr durchlöchert hat und dadurch zusammengezogen hat. Und man versucht natürlich jetzt durch diese Laserkoagulation zumindest ein Scharfsehzentrum zu erhalten. Ich bin sowieso ganz große Expertin in radikaler Zuversicht und habe mich in dieser ganzen Zeit gut aufgehoben gefühlt und gut getragen gefühlt und war an keiner Stelle panisch. Das muss man vielleicht auch sagen. Es gab einen Moment, in dem ich überfordert war. Zwar habe ich eine Reportage gedreht über Menschen, die innerhalb ihres Lebens erblindet sind. Also nicht geburtsblind sind, sondern auch eben irgendwas in ihrem Leben dazu geführt hat, dass sie erblindet sind. Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt mit meiner eigenen Erkrankung noch gar nicht so doll auseinandergesetzt. Und als ich dann auf einmal all das erzählt bekam und dann auch ganz viele Tipps bekommen habe, dann merkte ich auf einmal, oh, jetzt kriege ich gerade mal kurz schlecht Luft. Puh, so weit war ich noch gar nicht. So, und trotzdem bin ich halt total, total froh, dass ich diese Reportage gedreht habe, weil vielleicht hätte ich mich sehr viel später erst damit auseinandergesetzt. Und so war ich ein bisschen gezwungen dazu. Ja.
Es gibt ja Menschen, die uns viel lehren über Resilienz. Das, was du gerade beschrieben hast, fällt, glaube ich, in die Kategorie Resilienz, oder ich bin mir sicher, dass es das ist. Gibt es die Möglichkeit oder würdest du jemandem empfehlen, Resilienz zu trainieren? Und wenn ja, wie? Ich meine, die Frage A ziehe ich zurück, die ist obvious, dass man Resilienz trainieren sollte. Hast du zumindest ein paar Tipps, um dieses Durchhalten zu trainieren, gerade für Menschen, die ein bisschen trauriger von der Grundnatur sind, also etwas anders als du gelagert bist?
Ich war auch mal sehr, sehr traurig in meinem Leben und habe das einfach für mich in meinem Leben akzeptiert und dadurch war ich schlagartig etwas untrauriger. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir müssen Dinge akzeptieren. Oder was heißt müssen? Müssen ist ein doofes Wort. Es hilft uns, wenn wir Dinge akzeptieren. So. Resilienz, also psychische Widerstandskraft, ist ja etwas, das ist vielen Menschen in einem Maße angeboren. Und es ist halt die Frage, inwiefern man das mit Absicht trainieren kann. Also den meisten von uns wird es antrainiert, weil ihnen Dinge passieren, die sie überwinden. So. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, hey Leute, begibt euch mal in richtig scheiß Situationen und kommt da mal gut wieder raus, damit hinterher ihr voll resilient seid. Also das ist irgendwie ein ganz doofer Tipp. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass das ein guter ist. Von daher, ich glaube, es gibt etwas, und das ist, dass wir mal tief in uns fühlen und das über einen ganz langen Zeitraum, vielleicht sogar auch unser ganzes Leben, und uns immer mal eine Notiz machen, wenn wir merken, dass uns etwas gut tut oder dass uns etwas gerade über einen Zeitraum hinweg hilft. Und so eine Liste ist nämlich gar nicht schlecht, weil ganz oft, wenn wir in diesen tiefen Tälern sind, in diesen tiefen, dunklen Tälern, dann vergessen wir auf einmal das, was uns eigentlich hilft. Das haben wir auf einmal nicht mehr vor Augen. Und ich habe so eine kleine Liste, auf der eben draufsteht, was mir hilft. So. Und das sind ganz kleine, profane Dinge.
Nee, das ist ein ganz großartiger Tipp. Das ist wunderbar. Ich habe noch einen, den ich gelernt habe aus der Gerontologie. Alte Menschen, also die mit großer Tapferkeit 85 oder 90 geworden sind, wenn man die mal zart darauf anspricht, was sie hat so alt werden lassen, die haben Tipps parat, die wodurch scheint, was für sie Resilienz eigentlich bedeutet. Das ist schon, da kann man sehr viel lernen. Das wäre noch mein Addendum, aber deine Ideen sind wirklich sehr praktisch und sehr, sehr gut. Das glaube ich auch.
Also ein großes Geschenk sind an der Stelle natürlich Großeltern. Und wenn man sie noch hat und sie wirklich so alt geworden sind, also alle, die jetzt noch Großeltern haben, diese Großeltern sind durch ganz andere Zeiten durch als wir. Und die können wirklich davon erzählen, wie sie es geschafft haben, sich und das Leben nicht aufzugeben. Also da auch ein großartiger Tipp, sprecht mit den alten Menschen, hört ihnen zu. Die haben eine Menge zu erzählen und wir haben nicht mehr so lange was von ihnen. Also ich zum Beispiel habe keine Großeltern mehr und ich habe ein großes Glück gehabt, dass meine Großeltern immer, also alle vier an der Zahl, viel über das gesprochen haben, was sie bewegt und was ihnen passiert ist in ihrem Leben. Ja. Und meine Oma hatte eine Makuladegeneration.
Siehst du, das war jetzt mein Punkt. Du kannst Gedanken lesen. Das ist nämlich genau der Punkt. Alte Menschen haben Operationen nach grauem Star hinter sich. Sie haben eine Makuladegeneration und sehen deswegen, müssen also viele augenbedingte Einschränkungen hinnehmen und sind bestimmt goldene Ratgeber, um diese Schwierigkeiten zu meistern.
Absolut, genau.
Jo. Hast du noch einen Tipp oder eine Botschaft für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Abschluss, was dir noch außer den wichtigen Dingen noch vielleicht am Herzen liegt? Augenhöhe hatten wir genannt. Im wahrsten Sinne des Wortes Augenhöhe, zuhören, hingehen. Gibt es noch etwas, was du aus deiner Historie als Mensch mit Diabetes noch beitragen würdest? Oder haben wir alles besprochen?
Da gibt es vielleicht noch eine Kleinigkeit. Und zwar bin immer ganz stolz auf unsere, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich bin ganz stolz auf unsere Diabetes-Community. Ja. Das ist nämlich eine so unfassbar aktive und auch aktivistische. Sie ist eine, die Dinge selbst in die Hand nimmt. Das haben wir gemerkt bei den ersten Do-it-yourself-Loops und so weiter. Wir warten nicht so gerne, dass Menschen was für uns regeln, damit es uns besser geht. Als Community meine ich das. Und wir geben einander unglaublich viel. Wir sagen auf Plattdeutsch Stütt und Stöllen. Also Unterstützung und Anlehnung. Und das habe ich erst ganz, ganz spät begriffen. Erstens, dass es diese Community gibt, diese Gemeinschaft, die sich auch untereinander kennt, ein Hoch auf das Internet, und wie hilfreich sie sein kann. Denn ich habe wirklich bis Mitte 20 gedacht, ich bin die Einzige, die diese Probleme mit ihrer Erkrankung hat. Ich bin die Einzige, vielleicht sogar auf der ganzen Welt, die diese Erkrankung hat, was ja logischerweise nicht stimmt. Aber ich bin immer alleine durch die Welt gegangen damit. Und es war eine Wohltat, das erste Mal in einem Raum voller Menschen zu sitzen, die den gleichen Herausforderungen in diesem Leben begegnen müssen. Ich konnte die ganze Zeit nur weinen, weil das so... Oh, jetzt muss ich schon wieder weinen, Entschuldigung.
Ja, das ist wie nach Hause kommen, ne?
Ja, das war einfach so eine Erleichterung.
Ja, ist in die Familie, Genau. Ne? Und deswegen ist es uns ja auch wahnsinnig wertvoll, dass Diabetes.de oder die Landesverbände der Selbsthilfegruppen da sind, und die brauchen Unterstützung. Und das sage ich aus eigener Erkenntnis und eigener Ansicht. Diabetes.de und andere Organisationen, die Selbsthilfe unterstützen, sind einfach extrem wertvoll. Und wir zwei sind ja sicherlich Protagonisten, die das ja besonders schätzen, dass wir auch an dieser Stelle hier über das Thema mal ein bisschen breiter reden durften.
Ja, danke schön, dass du den Weg mit mir gegangen bist hier.
Ich habe mich sehr gefreut. Ich glaube, dass wir eine Botschaft vermitteln dürfen. Jetzt muss sie nur noch gehört werden. Ich hoffe, dass über uns weiterhin die Sonne scheint. Dir vor allen Dingen ganz, ganz gutes Gelingen, medizinisch, aber auch emotional. Und alles Gute mit und über den Diabetes hinaus und viel Erfolg in dem, was du tust. Ich wünsche dir alles
Dankeschön.
Gute.
Dankeschön. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob das Mikrofon den Sound auch mit übertragen hat, aber hier flogen die ganze Zeit Möwen. Und vielleicht hat es ein bisschen Urlaubsfeeling in deine Ohren gespült.
Ja.
Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Sound, diese Möwen.
Ja, absolut.
Das wünsche ich dir. Und auch dir einen blauen Himmel.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe ihn bereits. Danke, danke. Also, alles Gute, Anni.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In 2 Wochen sprechen dann Dr. Meinolf Behrens und Daniel Lensing über das Thema Bewegung als Baustein der Diabetestherapie. Bis dahin und auf Wiedergehen.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.